Also, der Titel heute lautet: Die Wahrheit ist. Wir wollen uns mit den Wahrheiten der Bibel beschäftigen, weil Jesus sagte in Johannes 8,31: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also, in meinen Worten: Wenn ihr im Glauben an mein Wort bleibt, es sucht, es lest, es erforscht, annehmt, so seid ihr wirklich meine Jünger. Weil Jünger bedeutet ja Schüler und ein Schüler ist eigentlich ein Mensch, der was lernt oder lernen will. Wenn jemand nichts lernen will, ist er eigentlich ja, kaum ein Schüler, ein Jünger. Aber wenn wir forschen und suchen in Sachen, wo man vielleicht ein Problem hat, dass man dann Gott sucht und seine Wahrheit sucht und wenn man sie findet, wird die Wahrheit frei machen. Jesus sagte sehr deutlich: Die Wahrheit macht frei. Wenn man die Wahrheit erkennt, gefunden hat, macht sie frei. Frei von der Lüge und all den Auswirkungen der Lüge. Lügen binden, Lügen blockieren, Lügen verblenden die Wahrheit. Darum ist es für uns Christen schon sehr wichtig, immer wieder das Wort der Wahrheit zu hören, damit wir auch frei werden. Wenn du bloß deinen religiösen Firlefanz magst, wirst du nie frei. Aber ich denke mal so, welcher Mensch will nicht frei werden, oder? Also lege ich euch da heute ein bisschen Zucker aus, weil ihr wollt alle frei werden. Ihr wollt die Wahrheit erkennen und ihr wollt die Segnungen des Herrn empfangen, erleben, bis hin zu Heilungen und Wundern, oder? Also seine Worte sind die Wahrheit. Das Evangelium vom Kreuz, der Erlösung durch Jesus, diese neutestamentlich-biblische Lehre ist die Wahrheit. Und in dem sollen wir bleiben. Ja, wir sollen uns nicht irgendwo in klein-klein verzetteln und diskutieren und streiten über irgendwelche Meinungen und Auslegungen, sondern wir müssen uns bei dem treffen, was die zentrale Botschaft ist. Dann kann eine Einheit entstehen, dann wird die Wahrheit, die grundlegende Wahrheit, uns frei machen und dann werden wir auch über diese sogenannten Klein-Klein-Dinge auch Offenbarung bekommen und diese Wahrheiten auch erkennen. Das ist eigentlich dann richtig angesetzt. Nicht zuerst die Klein-Klein, bis wir dann die große Wahrheit erkennen, sondern gleich die zentrale Botschaft vom Kreuz. Das ist die zentrale Wahrheit, die macht uns frei. Und das gibt uns eine Basis für den Glauben. Ein richtig festes Grundfest. Weil die Wahrheiten der Bibel entlarven unterm Strich die lügnerischen Argumente Satans. Kennst du Argumente Satans? Hat er bei dir auch schon argumentiert? Mit seinen Lügen, kennt wahrscheinlich jeder Christ. Aber die Wahrheit deckt diese Argumente auf, dass sie Lügen sind. Die Wahrheit macht uns frei von Zweifel, Unglauben, Irrglauben, Aberglauben. Ja, das ist ja aber, das Anzweifeln ist ganz ein blödes Ding. Sie macht uns frei von den ganzen Lügen Satans und den Lügen, die die Religionen den Menschen untergejubelt haben. Und wenn die Wahrheit uns vom Geist her frei macht, dann lösen sich auch äußere Gebundenheiten und Unterdrückungen. Also es ist einfach die Basis und es macht, ja, es macht Lebensqualität. Es erzeugt eine Freiheit, zuerst in deinem Geist, die dringt dann in deine Seele und dann auch in deinen Körper und dann auch in dein ganzes Umfeld. Und gibt nichts Schöneres als Freiheit zu haben. Aber es ist immer dasselbe Schema. Erst kriegst du die Information. Dann nimmst du die Information im Glauben an und kennst sie als Wahrheit an, machst darum ein Bekenntnis oder immer wieder Bekenntnisse, besser gesagt, und dann wird diese Wahrheit durchbrechen und es kommt in deinem Leben zur Erfüllung. Freiheit kommt, Heilung kommt, alle Segnungen, sie kommen nach und nach durch. Aber es ist einfach so ein Durchbeißerkampf. Die Wahrheit macht frei, die Lüge bindet und blockiert. Das ist einfach, ja, das, was Jesus gesagt hat. Deshalb ist für uns Christen ja tatsächlich so sehr wichtig, dass wir immer mehr die Wahrheit erkennen. Vor allem nicht bloß informiert sind über die Wahrheit, sondern die Wahrheiten tatsächlich als Wahrheiten annehmen, so tief annehmen, so festhalten, dass man anfängt, nach diesen Wahrheiten auch zu denken, zu handeln, zu leben. Und nicht Halbwahrheiten. Die schlimmsten Dinge sind so die faulen Kompromisse mit Halbwahrheiten, die vor allem die Religion uns untergejubelt hat. Das macht Abhängigkeit und ja, blockiert es einfach. Halbwahrheiten. Ja, jetzt fällt mir gerade ein Beispiel ein. Jesus war ja der sündlose Sohn Gottes, wurde praktisch ohne Sünde geboren, gezeugt, und die Kirche hat daraus gemacht, die Maria ist sündlos geboren worden, von der Anna. Und genau das ist ähnlich, aber trotzdem falsch. Das sind diese Dinge, die uns dann als Wahrheit verkauft werden, und Menschen, die nicht die Bibel kennen, die das nicht hinterfragen und nachforschen, keine Schüler sind, ja, die glauben es halt einfach oder ignorieren es vielleicht sogar. Es ist ja noch besser, die ignorieren es, als wenn sie es dann noch im Glauben nehmen. Gut, also willst du frei werden von den Begrenzungen der natürlichen Welt und die geistliche, übernatürliche Welt erfahren, musst du zwangsläufig biblische Wahrheiten kennenlernen und dich dann auch vom Denken, Handeln und Tun ausrichten. Es ist ein Prozess. Also du wirst nicht herkommen, jetzt habe ich es einmal gehört, jetzt bin ich total in der Wahrheit, käme voll aus, bin total frei. Unsere Herzen haben viele Schichten und Schicht für Schicht wird es abgetragen von den Lügen und Blockaden. Und dann kommt diese Freiheit nach und nach zum Tragen und schenkt dir eine gesunde, heile Seele, Frieden und Freude von innen heraus. Und ich habe es letztes Mal erst gesagt, gibt es was Schöneres als eine Seele, die heil ist. Eine Seele, die im Frieden ist, die Freude in sich trägt, die Freude hat, ohne dass jetzt von außen her irgendwie was Besonderes geschehen ist. Die freut sich einfach auch, selbst dann noch, wenn irgendwie ein negativer Umstand sie eigentlich bedrängen würde. Es ist von innen heraus, aus dem Geist, durch die Seele sprudelt immer noch Freude. Und das ist doch einmal eine Sache, oder? Aber dazu ist es notwendig, das Wasserbad im Wort, wie es Epheser 5, 26 nennt, fließen lassen, dass unsere Herzen eben durch und durch gereinigt werden. Und Jesus sagte, dass der Heilige Geist kommt und wird uns dabei helfen. Ich lese Johannes 16, 13, da sagt Jesus, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Also er nennt ihn schon den Geist der Wahrheit und er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Also wenn du Wahrheit erkennen willst, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir die Wahrheiten offenbart, die du brauchst. Stück für Stück, was als nächstes in deinem Leben dran ist, wo eine Lüge aufgedeckt und beseitigt werden soll. Aber suche und bete, die Wahrheit wird der Heilige Geist dir offenbaren. Ja, er will sogar in die ganze Wahrheit führen. Das sehen wir, wenn Paulus liest, er sagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und viele sagen, ja, wir können nicht alles wissen, das ist Stückwerk. Aber der Paulus und der Petrus und die Leute damals, sie wussten tatsächlich auch noch nicht alles. Das sehen wir auch, wenn man diese Apostelgeschichte studiert. Aber da bleiben wir nicht stehen und verstecken uns hinter dieser Aussage. Grundsätzlich ist es so, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leiten will. Also, dann strecken wir uns auch danach aus. Und dann werden wir noch erstaunt sein, welche Dinge, die wir bis jetzt immer noch als Wahrheit erkannt haben oder anerkannt haben, plötzlich nicht mehr die Wahrheit ist, weil wir die richtige Wahrheit erkennen. Und das ist gut. Und dann wird der Heilige Geist die Wahrheiten mit Kraft, mit Segnungen, mit Zeichen und Wundern und Heilungen bestätigen, weil das Wort einfach die Wahrheit ist, sagt Jesus. Dein Wort ist Wahrheit, Johannes 17, 17. Und auch Jesus selbst wird in der Bibel als die Wahrheit bezeichnet. Der Weg, die Wahrheit und das Leben ist Jesus, Johannes 14, 6. Er verkörpert unterm Strich die Wahrheit. Jesus kannte die ganze Wahrheit. In ihm war keine Lüge. Er war durch und durch Wahrheit. Aber der Satan, der ist jetzt so gemein und verkauft den Menschen seine Lügen als Wahrheit, preist sie an, um die Menschen zu binden, zu blockieren und zu versklaven. Und da gibt es Lügen, die werden über Jahrhunderte als Wahrheit gepredigt, gelehrt, geglaubt. Und es haben natürlich damit Festungen in den Herzen aufgerichtet. Und nun muss der Presslufthammer der Wahrheit diese Festungen nach und nach wieder niederreißen. Geht eben nur, wenn jemand kommt, die Bibel liest und die Wahrheit predigt und die Leute sie auch als Wahrheit erkennen, annehmen. Dann werden diese Mauern in den Herzen fallen, so wie die Mauern Jerichos, ja, die in den Boden versunken sind. Also nimm die Lügen, die die Religion als Wahrheit verbockt hat, nicht an. Oder auch die Medien. Die Medien verkünden sehr viel Unwahrheit. Nimm es nicht an. Wenn es der Bibel nicht entspricht, dann glaub ihnen nicht. Und irgendwann merkt der Mensch, wenn er diese Lügen geglaubt hat, hey, ich bin ja irgendwo in Gefangenschaft, ich bin ja irgendwie eigentlich fast der Sklave. Es läuft gar nicht so in meinem Leben, wie es eigentlich laufen sollte. Da sind solche Lügen schuld, die einfach dummerweise geglaubt wurden. Ein Beispiel ist, wenn man mit Leuten über Jesus redet und versucht, ihnen klar zu machen, man muss sich zu Jesus bekehren, dann kommt oft dieser abweisende Ausdruck, ja, ich bin ja eh katholisch. So ungefähr, ich glaube ja eh, brauchst mir nichts erzählen. Aber wenn du die Lehren des Katholizismus genau kennst und vergleichst mit der Bibel, dann merkst du, durch und durch Sauerteig, Lüge, die einfach die Menschen blockieren und von der Wahrheit und von der Herrlichkeit abhalten. Also bleibe bei der Wahrheit des Wortes, des Evangeliums, bei dem, was Jesus am Kreuz für dich und für mich und für uns alle getan hat, damit diese Wahrheit dein Herz voll und ganz durchdringt, sich mit dem Glauben verbindet, weil wenn es nur im Kopf ist, ist zwar nicht schlecht, aber es ist noch nicht fruchtbringend. Aber die Schrift sagt in Hebräer 4,2, wenn sich das Wort im Herzen mit dem Glauben verbindet, dann geht die Post ab, dann funktioniert es. Und wenn du das tust, wird dein Herz so mal sauber umgerührt, aufgewühlt und Lügen eben rausgespült. So lass dich nicht abbringen von den Wahrheiten des Evangeliums. Außerdem ist diese Wahrheit auch ein Teil der geistlichen Waffenrüstung nach Epheser 6, steht vom Gürtel der Wahrheit, der uns gegeben ist. Also ist die Wahrheit schon auch für uns als Waffe wichtig. So wie Jesus dem Feind widerstanden ist und hat gesagt, es steht geschrieben, der Lüge die Wahrheit entgegengesetzt. Und dann hat der Satan mehrfach versucht, in die Falle zu locken mit seinen Lügen, aber es hat nicht geklappt. Und dann hat er eben Reis ausgenommen. Und der Heilige Geist, habe ich ja schon gesagt, ist der Helfer, der uns in alle Wahrheit führt. Und du musst auch wissen, der Heilige Geist ist praktisch dieses Bindeglied zwischen Himmel und Erde, zwischen der geistlichen und der natürlichen Welt. Und die brauchen wir, weil wie soll es gehen? Der Heilige Geist bringt die Dinge des Geistes rüber in unsere natürliche Welt. Und so, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist kurz schließen, wird dieser Kanal angeschlossen und vielleicht vergrößert, erweitert und immer mehr werden Wahrheiten fließen, werden Segnungen zu dir fließen, der Kanal wird immer besser frei. Die Lügen, die ihn verstopft haben, werden rausgespült, weil Lügen erzeugen falschen Glauben. Ja? Eine Lüge bringt nichts, wenn sie nicht geglaubt wird. Aber sobald man einer Lüge Glauben schenkt, setzt sie sich fest. Genauso ist es mit der Wahrheit. Sobald du einer Wahrheit Glauben schenkst, setzt sie sich fest. Wenn du nur informiert bist und sagst, ja, weiß ich doch schon und reicht, dann setzt sich das nicht fest. Es ist gut, wenn man die Wahrheit immer wieder hört, damit sie sich richtig gut festigt. Guter Glaube entsteht durch das Hören der Wahrheit des Wortes Gottes. Schlechter Glaube entsteht durch das Hören von Lügen. Und vor allem, wenn man der Lüge dann noch Bekenntnis dazu setzt, das soll man gleich überhaupt schon nicht machen. Lieber beißt du dir mal auf die Zunge und sagst nicht das Schlechte, das, was du gerade mal gedacht hast. Ist besser so. Ja, du bist nicht unter Verdammnis, wenn du einmal Falsches geredet hast. Aber dann mach's rückgängig und setz wieder das Wort der Wahrheit auf deine Lippen. Und dieser Heilige Geist hilft uns dabei. Dieser Heilige Geist, musst du aber auch wissen, er verbindet sich nicht mit Lügengeistern. Lügengeistern der Religion oder der Esoterik oder so, da spielt der Heilige Geist nicht mit. Licht und Finsternis passen nicht zusammen. Entweder Licht oder Finsternis, beides geht nicht. So, und heute wollen wir uns einmal quer durch den Gemüsegarten die wichtigsten biblischen, neutestamentlichen Wahrheiten des Evangeliums anschauen. So die grundlegenden Dinge einfach. Basis legen, immer wieder Basis legen, damit aufgebaut werden kann. Die erste riesengroße Wahrheit ist, dass Gott die Menschen liebt und möchte sie erretten. Und da bist du nicht ausgenommen. Du gehörst zu den Menschen, die Gott liebt, weil Gott alle Menschen liebt. Gott ist so gnädig und so barmherzig, dass er seinen einzigen geliebten Sohn für die Menschen, für die Sünder gab. Die Schrift sagt, Gott ist Liebe in Person. Also du und ich und alle Menschen, wir sind von Gott geliebt. Das glauben viele nicht, weil sie entweder meinen, ja, sie sind da nicht so liebenswert, sie haben so viele Fehler gemacht und oder die anderen sind geliebt, ich doch nicht. So dieses, diese komische Minderwertigkeit oder schauen, mein Leben es läuft überhaupt nicht, was soll da das sein, dass Gott mich liebt? Aber dann hast du eigentlich schon jetzt erkannt, wo das Problem liegt. Wenn der Mensch nicht glaubt, dass Gott ihn bedingungslos liebt, weil er ein Mensch ist, aus Gottes Bild geschaffen, dann hat er schon den Glauben schwach gemacht. Also das allererste und wichtigste ist, Gott liebt dich. Ja? Und er ist vielleicht nicht mit allem einverstanden, was du getan hast oder tust. Das kann schon sein. Aber Gott schaut ja nicht in erster Linie auf deine Werke und dein Denken oder sonst was. Er sieht in erster Linie dich als Person. Und du bist geliebt. Und weil du so geliebt bist, hat er Jesus für dich als Opfer gebracht. Denke mal nach. Warum hat Gott das getan? Diesen Jesus, den sündlosen Jesus, für uns ans Kreuz zu schicken. Aus reiner Liebe, um uns zu retten vor der Hölle und ewigen Verdammnis. Aus der Sündenmacht rauszuholen. Aus der Krankheits-Odyssee rauszuholen. Also Gott ist nicht dein Gegner. Viele denken falsch und meinen, Gott ist mein Gegner. Gott will mich in die Pfanne hauen. Gott will mir den Segen vorenthalten, weil ich das und das hier so und so gemacht habe. Oder Gott straft mich jetzt deshalb. Ist nicht Neutestament biblisch zu vertreten. Und wenn du erkannt hast, dass Gott dich bedingungslos liebt, weil du ein Mensch bist und weil Jesus für dich geopfert wurde, dann wirst du auch anfangen, dich selber zu lieben, weil das ist das nächste Problem. Viele Menschen lehnen sich selber ab. Sie fühlen sich von Gott abgelehnt und lehnen sich auch selber ab. Sie lieben sich selber nicht. Aber Jesus hat gesagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selber. Also wir dürfen uns sicher selber lieben. Ja, nicht diese egoistische Liebe, ich bin der Superhero und alle anderen sind die Deppen. Das ist natürlich auch falsch. Aber die anderen genau wie sich selber. Also wir sollen Menschen lieben, weil sie Menschen sind. Okay, du wirst immer mit Menschen zu tun haben, die was anders machen oder anders denken, wo du vielleicht sagst, na so ein Blödsinn, wie hat's denn der? Das würde ich nicht tun oder das ist nicht die feine englische Art. Aber er ist ein Mensch, der geliebt ist. Und Gott möchte die Menschen retten und er möchte sie verändern. Und das macht er eben durch das Evangelium und durch die Wahrheit. Damit der Mensch nämlich verändert. Also ganz oben hinsetzen, du bist von Gott geliebt. Deshalb hat er Jesus für dich als Opfer gesandt. Nächste große Wahrheit, die wird ja sehr gerne geleugnet. Gott sandte seinen Sohn durch die Jungfrau Maria. Jungfrauengeburt. Ja, das wird ja ins Lächerliche gezogen von den Medien und von schlauen Leuten, weil das kann ja gar nicht sein. Ja, das gibt's auch normal nicht. Aber für den Heiligen Geist ist auch nichts unmöglich. Für Gott sind alle Dinge möglich. Und wenn ich jetzt hier lese, Lukas 1, 34 und 35, dann ist es sehr klar. Da sagte die Maria zum Engel, der die Botschaft gebracht hat, wie wird es zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und dann sagte der Engel zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Also nicht der Josef ist der Papa, sondern Gott selber ist der Papa von Jesus. Gott hat einen Sohn gezeugt durch den Heiligen Geist und dieser Sohn ist sündlos, weil er Gottes Sohn ist. Wenn er Josefs Sohn wäre, wäre Jesus nicht sündlos gewesen, hätte sich die Erbsünde auf ihn übertragen und hätte das Erlösungswerk für uns nicht vollbringen können. Also, wenn Gott ihn gezeugt hat, ist er Gottes Sohn. Wenn Josef ihn gezeugt hätte, wäre er ja Josefs Sohn. Das ist eigentlich sehr klar. Und dass der Heilige Geist Gottes Samen hineinlegen konnte, ist auch kein Problem, weil er eben, wenn du die Schöpfung anschaust, alles vermag. So, dann hat Gott ein vollkommenes Sündopfer gebracht durch diesen Jesus, durch diesen gerechten, heiligen, sündlosen Menschen. Und Römer 8, 3 sagt uns, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde, und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Also, es war unmöglich, dass das Gesetz diese Rechtfertigung hätte bewirken können, weil das Fleisch des Menschen ein sündiges Fleisch war. Und so hat er diesen Menschensohn, ja, Gottes menschlichen Sohn, in Gleichgestalt des Fleisches, also er hatte eben auch einen Körper wie wir, wegen der Sünde gesandt. Er wurde am Kreuz für uns zur Sünde, hat das Urteil auf sich genommen. Also ich bin ein Sünder und ich werde jetzt gestraft nach dem Gesetz. Und deshalb starb er. Jesus konnte das tun, was das Gesetz nicht tun konnte. Und damit ist alle Sünde durch sein perfektes, sündloses Opfer gesühnt. Er sagte am Kreuz die letzten Worte, es ist vollbracht. Aber muss ich immer dazu sagen, für den, der es nicht glaubt, für den es ablehnt, für den ist es zwar vollbracht, aber es ist nicht aktiviert, es ist nicht gültig. Darum soll es jeder Mensch hören und darum soll es jeder Mensch annehmen, damit es aktiviert wird und gültig ist. So wird aus einem Sünder ein Gerechter, eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Und somit wird jeder, der glaubt, errettet zum ewigen Leben. Nicht aus Werken wird der Mensch, sondern aus Glauben wird er gerechtfertigt. Das sagt uns Römer 3, 28. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Also sie haben beschlossen, sie haben es festgestellt, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird. Ja, so ganz einfach, ohne das Gesetz des Mose. Und die, die diesen Jesus angenommen haben im Glauben, sagt Johannes 1,12, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, weil sie an ihn glauben. Das Recht, ein Kind Gottes zu sein, diese rechtliche Position eines Kindes Gottes angenommen zu haben, genau das geht's. Du bist in einer ganz anderen Rechtsposition als Kind Gottes. Ja, als Kind Adams bist du in einer schlechten Position. Dann bist du in der Position des Sünders, hast keine Rechte, keine Segnungen unterm Strich, nichts. Du lebst halt einfach dein Leben, mehr recht und schlecht. Wenn du Glück hast, gut, wenn du Pech hast, nicht gut. Aber als Kind Gottes hast du da ganz eine andere Rechtsposition. Aber wie gesagt, wenn du nicht von Gott gezeugt wurdest durch das Evangelium, durch das Wort, dann bist du kein Kind Gottes. Da bist du vielleicht ein Geschöpf Gottes, aber kein Kind Gottes. Jesus sagte sogar einmal, ihr seid Söhne oder Kinder des Satans zu den Pharisäern oder Schriftgelehrten. Sehr harter Ausdruck, aber an ihren Werken und Reden und Taten hat man einfach erkannt, aha, sind nicht Kinder Gottes. Die sind so böse und Kinder Gottes sind nicht böse, Kinder Gottes haben die Liebe Gottes im Herzen. Und wenn dieser Same, dieses Evangelium, die Liebe Gottes in dein Herz gesät wurde, Frucht gebracht hat, dich wiedergeboren hat, dann hast du einfach die Liebesnatur in dir. Eine andere Wahrheit, eine unangenehme Wahrheit ist, der Ungläubige wird verdammt. Brutal, oder? Aber Jesus sagt es eindeutig in Markus 16, 16. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Also wenn jemand das hört und merkt, hoppla, ich bin ja eigentlich gar nicht richtig gläubig, dann musst du da ein bisschen was in Bewegung setzen und gläubig werden, weil sonst wirst du einfach verdammt. Und warum? Du meinst vielleicht, ja, ich bin ja kein schlechter Mensch, aber es reicht einfach nicht. Du hast die Sündennatur geerbt und wenn du Jesus nicht annimmst, dieses großzügige Erlösungsgeschenk einfach nicht annimmst, dann wirst du verdammt. Dann geht's ab nach unten, dann bist du in der Ewigkeit in der Verdammnis. Und das ist nicht gut. Und das möchte Gott nicht. Er liebt dich so sehr, dass du gerettet werden sollst. Aber es ist gerecht. Ein Sünder hat einfach kein Recht, in die Herrlichkeit des Himmels einzutreten. Es geht nicht. Darf er nicht. Darum ist es notwendig, diesen Erlöser, sein Blutopfer anzunehmen. Da sehen wir wieder, wie wertvoll das unser Glaube ist. So einfach und doch so wichtig. Und so gibt es für uns, die wir glauben, keine Verdammnis, weil die, die in Christus Jesus sind, eben nicht verdammt werden. Römer 8, 1 steht es eindeutig. Kannst du mal selber noch nachlesen. Also schau mal das an, wie er dich liebt. Es gibt für dich in Christus Jesus keine Verdammnis. Du brauchst nicht Angst haben, wenn du irgendwann stirbst, dass du gerichtet wirst und in die Hölle gehst. Nein, du hast einen Freispruch eigentlich schon in der Tasche. Ein anderer wurde für dich verurteilt. So, weil wir dann keine Sünder sind, sondern die Gerechtigkeit von Jesus anvertraut oder übergezogen bekommen haben, deshalb brauchen wir uns nicht vor dem Tod fürchten, wir brauchen nicht Angst haben, weil es ist für uns eigentlich nicht der Tod. Das wird bloß so gesagt. Also die Bibel sagt einfach von Entschlafen, von Heimgehen, von zack, beamen nach oben. Also keine Angst vorm Sterben als Christ, es kann nur besser werden. Ein Sünder müsste Angst haben vorm Sterben. Aber wir haben Gerechtigkeit, unsere Strafe lag auf Jesus, wir haben ewiges Leben, wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Die Strafe für unsere Sünde und damit auch der Tod lag auf dem Opfer Jesu. Darum ist auch Jesus am Kreuz gestorben. Wäre er nicht für uns zur Sünde geworden, hätte er nicht sterben können. Jesus war unsterblich. Aber nur weil er für uns als Sünder hingegangen ist, weil wir mit ihm getauscht haben, konnte er letztendlich sterben. In diesem Jesus hat alle unsere Schuld getroffen. Das steht sehr klar in Jesaja 53,6. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, also den sündigen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Der Herr hat ihn alle Schuld treffen lassen. Ist brutal, aber es war so. Für uns ist es gut, für Jesus war es brutal, für den himmlischen Vater war es wahrscheinlich auch sehr brutal, weil er seinen geliebten Sohn da als Opfer gegeben hat. Aber für uns ist es Gewinn. Also denk nicht, naja, ich bin doch eigentlich ein ganz anständiger Mensch gewesen, es hat eigentlich ganz gut geklappt, ich war ein liebender Mensch und so weiter. Das reicht nicht. Das ist zwar alles schön und gut, aber du brauchst Jesus, anders hast du die Eintrittskarte in die Herrlichkeit des Himmels einfach nicht in der Tasche. Dann ist das Heulen und Zähneknirschen dann groß, wenn der Lift plötzlich nach unten in die Finsternis fährt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, sagt uns der Paulus in Römer 6,23. Also wenn du ein Sünder bist, hast du das Ergebnis, den Lohn, Tod, ewiger Tod. Ja, da ist nicht gemeint, dass du jetzt mal irgendwann stirbst, sondern dass du im Tod bist, ja, und ewig im Tod bist und nicht im Leben, in der Finsternis einfach. Aber in der Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in der Herrlichkeit in Christus Jesus. So ist es eigentlich schwarz-weiß, oder? Entweder oder. Gott hat ein super Werk für uns getan mit diesem Jesus. Er hat sich mit uns versöhnt, sagt die Bibel. Wir sind mit Gott versöhnt und nichts steht mehr dazwischen. Stell dir das mal vor. Die Sünde ist gesühnt. Es ist nicht mehr, dass Gott irgendwo sagt, ja, aber da und du bist ja noch nicht so toll und so perfekt. Dafür ist ja das Opfer gebracht worden. Sicher, du wirst verändert, du wirst heiliger in deinem Leben still, du wirst liebender, aber das ist das Werk, das von innen herauskommt, vom Geist her. Also du bist grundsätzlich mit Gott versöhnt. Er hält dir nichts mehr vor, er erzieht dich, er verändert dich, er lässt dir die Wahrheiten erkennen und die Wahrheiten werden dich freimachen. So ist es im Neuen Testament von Gott geplant und so macht er das auch. Und ich habe noch keinen gefunden, der jetzt so sehr gesetzlich alles versucht zu halten und da recht erfolgreich ist. Naja, nach außen gibt er vielleicht ein schönes Bild ab, aber dann zu Hause, in der Familie, in der Ehe oder sonst irgendwo, da ist er dann ganz anders. Da ist er dann nicht der liebe, schöne Herr Nachbar oder so. Nein, dann kommt das hervor, was tatsächlich in einem Herzen drinsteckt. Und da ist es der Unterschied, ob Gott das Herz verändert hat oder nicht. Gott ist unser liebender Vater und er geht auch in Liebe mit uns um. Die Christenheit braucht viel, viel mehr Offenbarung über diese Liebe Gottes, über diese Vaterliebe. Und nicht bloß Offenbarung, sondern wirklich Erfahrung, das zu erkennen, wie sehr er doch tatsächlich dich liebt. Wenn du es bloß weißt, ist ja schon mal nicht schlecht, aber das nutzt noch nicht recht viel. Aber wenn du merkst, hey, der liebt mich tatsächlich, der führt mich, der beschützt mich, der erhört meine Gebete, die dummen Gebete erhört er nicht, damit ich nicht Dummheiten mache oder so. Er macht es wirklich gut, er meint es einfach gut mit dir. Und Jesus sagte, die ein reines Herz haben, werden Gott schauen. Es geht immer wieder um das Herz des Menschen. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, sagt Matthäus 5,8. Und da ist eine große Wahrheit dran, Und die Wahrheit, die reinigt das Herz. Und wenn das Herz gereinigt ist, wirst du auch immer mehr Gott schauen. Das heißt, ihn erleben. Ja, du wirst nicht von Angesicht zu Angesicht schauen. Das kannst du vielleicht Jesus, wenn er dir erscheint, aber Gott selber noch nicht. Das kann erst dann passieren, wenn wir zu ihm gegangen sind. Also befehl dein Herz immer wieder ihm an, dass er es verändert, dem Heiligen Geist, dass er das Werk tut in dir. Dann wird es immer mehr gereinigt und du wirst immer mehr von seiner Herrlichkeit erleben. Das sagt uns der Paulus in Römer 8, 28. Wir wissen aber, also die wissen, das soll man wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also die Gott lieben, denen wirkt alles, alle Umstände, alles, was so passiert, zum Guten. Ja, und wenn was Schlechtes ist in deinem Leben, dann wird Gott es trotzdem wieder hindrehen, dass es zum Guten wird, weil er ein Auge auf dich hat. Ja, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die, die an ihn glauben, die auf ihn schauen, die ihn lieben. Und dann ist er mit dabei, er ist mit im Boot. Und dann wird dir alles zum Guten mitwirken. Ja, da kann die Situation gar nicht so schlecht sein, außer du hast bewusst einen Blödsinn gemacht. Aber selbst da wird der Herr eingreifen, da gibt es doch diesen Spruch, der Herr kann auch aus Mist einen Dünger machen. Also wenn du Mist gebaut hast, der Situation Mist ist, kann der Herr immer noch sich zum Guten hindrehen und daraus Dünger machen. Da weiß ich eine kleine Geschichte von alten Glaubensbrüdern. Der hat aus seinem Chef Kugelschreiber geklaut. Und dann hat er sich bekehrt und der Heilige Geist hat ihn zur Buße geführt und hat gesagt, du, das, was du da geklaut hast, das bringst du wieder zurück. Und das hat er dann auch gemacht. Eigentlich primitiv, ja, Kugelschreiber, sagt man, mein Gott, Kugelschreiber. Hat den Kugelschreiber zurückgebracht und hat dem Chef erklärt, warum und wieso und hat ihm damit auch das Evangelium verkündet. Und was ist passiert? Der Chef hat sich auch bekehrt. Und waren zwei prima Leute damals in unserer Gemeinde. Leider leben sie heute nicht mehr, sie sind alte, damals schon relativ alt gewesen. Aber so eine einfache Sache kann trotzdem wieder was Gutes bewirken. Eine weitere wichtige Wahrheit für uns Christen ist, der Heilige Geist ist ausgegossen, er ist da. Nicht, dass jemand denkt, er ist wieder weggegangen, weil sie ihn nicht so erleben, wie sie meinen. Irrtum. Der Heilige Geist ist ausgegossen, er ist da und er geht nicht wieder weg. Es sind oft wir falsch gepolt, dass wir uns nicht mit ihm kurz schließen. Aber das müssen wir lernen. Der Heilige Geist ist ausgegossen, steht in der Apostelgeschichte 2,33. Und der Heilige Geist ist das Siegel Gottes auf uns. Epheser 1,13 sagt uns, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also Gott hat uns sein Siegel aufgedrückt. Früher hat man einen Brief versiegelt, mit Wachs und einen Stempel reingedruckt, damit man merkt, wenn denn irgendjemand aufgemacht hätte und da irgendwie was raus oder rein oder verändert hätte in diesem Brief. Und so können wir sehen, er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sind Gottes Eigentum, sagt uns das. Du und ich, wir gehören ihm. Und da hat niemand was dran zu rütteln und da kann der Satan nichts dran ändern, weil das Siegel aufgedrückt ist. Also nimm das ernst, dieses Wort. Du hast das Siegel, den Stempel Gottes auf deinem Herzen und das heißt, der Satan oder die Lüge hat keinerlei Macht und Recht mehr, in dich einzudringen. Der Geist der Wahrheit ist der Heilige Geist, den hat der Vater über Jesus zu uns ja, ausgegossen. Dann sagt uns Galater 3,5, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt. Tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Er tut es aus der Kunde des Glaubens, nicht weil wir die Gebote halten, dann kriegen wir einen Heiligen Geist, sondern weil wir an das Werk von Jesus glauben. Darum hat er uns den Geist dargereicht und der Geist wirkt Wunderwerke. Der Erfahrungsglaube sagt, ja, habe ich schon so oft gebetet und der hat gebetet und jener hat gebetet und nichts ist passiert. Das ist Erfahrungsglaube. Es ist eigentlich ein Lügenglaube, ein Aberglaube. Wir müssen wieder unseren Sinn da oben ein bisschen Stellschrauben drehen und erkennen, weil wir geglaubt haben, wird der Heilige Geist Wunderwerke wirken. Nicht, weil wir so tolle Leute waren, sondern weil er uns liebt. Und so sind wir jetzt der Tempel des Heiligen Geistes, sagt uns die Bibel. Wir sind das Haus Gottes auf Erden. Nicht irgendein Tempel in Jerusalem, ein Kirchengebäude, ein Dom, ein Petersdom oder Kölner Dom oder sonst was und auch nicht eine Moschee. Wir als Menschen, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das haben die in Korinth scheinbar auch nicht ganz kapiert gehabt. Da hat der Paulus geschrieben in 1. Korinther 6,19: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Unser Leib, dein Leib, mein Leib, ist ein Tempel, ein Haus Gottes. Und das ist doch eine Aussage. Nicht ein Tempel aus Steinen, sondern aus Fleisch und Blut. Und zusammengenommen als Gemeinde werden wir auch als Tempel Gottes bezeichnet. Und wir sind dann die lebendigen Bausteine. Und wenn wir voll Heiligen Geistes werden, weil wir uns auf den Heiligen Geist ausrichten und auf die Wahrheiten, dann wird der Tempel erfüllt. Darum werden wir voll Heiligen Geistes. Der Tempel wird voll. Und wenn der Tempel voller Herrlichkeit ist, dann stellt sich Segen ein, dann stellt sich Heilung ein, dann stellt sich eine Tempelreinigung ein, dann werden Lügen hinausgeworfen, werden Dämonen fliehen und dein Leben wird wieder auf einem normalen, guten Level sein. Das möchte ich da einfach sagen. Es ist so wichtig, dass wir das wissen als Christen. Weil uns gehören die Verheißungen und die sind uns gegeben, damit wir sie auch erlangen. In Jesus ist das Ja und durch ihn auch das Amen, sagt 2. Korinther 1,20. Und jetzt kommt diese wunderbare Stelle, Jesaja 53,4, die wichtig ist für alle die, die eben Heilung brauchen. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist also ein Vers, an dem muss man kauen. Den muss man wirklich tief und fest aufnehmen, damit das in unsere Herzen durchdringt. Das ist das Wort unterm Strich dann auch sich erfüllt. Die Information ist gut, aber die bringt noch kein Ergebnis. Aber wenn sie dich in deinem Herzen mit dem Glauben verbinden kann und die Lügen und die Zweifel sich verdünnisieren, dann wird der Herr dieses Wort erfüllen. Dann stellt sich Heilung ein. Da gibt es keinen Zweifel, weil Gott über seinem Wort wacht, heißt es, um es auszuführen. Ja, das Wort Gottes ist Medizin für unseren ganzen Leib, sagt die Bibel. Also wir können geheilt werden, weil es Gottes Wille ist und weil es hier schwarz auf weiß geschrieben steht, was der Prophet Jesaja sagte. Er sagte das im Auftrag Gottes. Jesus hat dieses Wort erfüllt, als er ans Kreuz ging. Und so erfüllt sich das Wort auch an unseren Leibern mit Heilung. Es war schon so, als Jesus geheilt hat. Da heißt es, er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Er spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Aus diesem Grund, von diesem Wort von Jesaja, hat Jesus geheilt. Das war seine Basis, da hat er seinen Glauben draufgelegt und aufgrund dessen konnte er alle Menschen heilen. Jesus hatte nicht den Zweifel oder diese Lüge in sich, naja, den heile ich jetzt nicht, der ist doch, ach, der ist noch nicht so gut, der muss sich erst noch verändern, der muss erst noch was weiß ich, was alles tun. Nein, die sind zu ihm gekommen und er hat sie geheilt. Nicht einen hat er irgendwo blöd angekommen und gesagt, du, dich heile ich jetzt nicht, weil du bist noch nicht so weit, du bist noch nicht toll. Du musst erst Buße tun, du musst erst noch, einen Glaubensgrundkurs machen oder getauft werden oder eine Bibelschule abhalten. Nein, er hat sie einfach geheilt, weil Jesus diesen Glauben hatte. Die Leute hatten den noch nicht, die wussten vielleicht die Schriftstelle gar nicht so genau. Aber Jesus hatte diesen Glauben vollkommen in seinem Herzen und darum hat diese Kraft dann auch ungehindert fließen können. Die Leute hatten bloß den Glauben, wenn ich zu dem Jesus hingehe, dann werde ich geheilt. Wenn ich den berühre, werde ich geheilt. Diesen einfachen Glauben hatten die Leute. Aber Jesus hatte den Glauben an das Wort, weil er war das Wort. Ja, Jesus war das lebendige Wort Gottes. Darum konnte er das einfach tun. Und umso mehr wir das lebendige Wort auch werden, umso mehr werden auch diese Dinge durch uns passieren. Eine sehr umstrittene Wahrheit ist, dass wir Christen das neutestamentliche Israel sind. weil es sehr viele Christen gibt, die diese ja, Juden, Christen, messianischen Juden oder wie sie es immer nennen, oder das, was ja unten in Israel alles so ist, so vorn hinstellen. Ja, alter Glaubensbruder war mal so bei einem Verein, Freunde Israels oder wie sich das genannt hat. Aber die haben nicht nachgelesen, was das Neue Testament sagt. Und Paulus sagt uns in Römer 2,29, der ist ein Jude, der es innerlich ist. Die Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Na, das ist der Unterschied. Also der ein Christ wurde und im Herzen verändert ist durch die Wiedergeburt, der ist im Neutestamentlichen ein Jude. Nicht der, der im Gesetz des Mose zu Hause ist oder vom Fleisch her ein Nachkomme von Israel her ist oder die Staatsbürgerschaft in Israel hat oder so. Wir sind geistliche Juden. Und der Paulus sagt da in Galater 6, 15 und 16 sehr, sehr deutlich. Nicht Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Ja, im Gesetz ging es nach Beschneidung, dann ist er ein Jude oder ein Israelit und wer unbeschnitten ist, ist keiner. Nach dem geht es nicht mehr. Es geht um das, bist du eine neue Schöpfung in Christus Jesus oder nicht. Das ist die Wahrheit, neutestamentlich. Weil wir wurden eingepfropft in den edlen Ölbaum, sagt Jesus eindeutig. Die Juden, die damaligen Juden, die Jesus abgelehnt haben, die im Unglauben geblieben sind, sie wurden herausgebrochen, sagt uns die Schrift. Sie können aber, wenn sie wieder zum Glauben kommen, zum Glauben an Jesus, wieder eingepfropft werden. Das ist eine Bildersprache, das mit dem Ölbaum. Ja, wenn sie an Jesus glauben, sind sie eingepfropft und sie sind heilig, egal aus Israel oder aus den Heiden. Und wenn sie eingepfropft sind, sind sie heilig wegen der Wurzel. Die Wurzel des Ölbaums ist Jesus und der ist halt einfach heilig, sündlos. Der Beweis ist Römer 11, 16 bis 18. Wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Also, du bist eigentlich aus den Heiden ein wilder Ölbaum, bist aber in den edlen Ölbaum eingepfropft worden und deshalb hast du auch diese Heiligkeit von Jesus mitbekommen. Du bist der Fettigkeit dieses heiligen edlen Ölbaums teilhaftig geworden, den Segnungen Gottes, und die Ungläubigen wurden ausgebrochen, können aber wieder eingepfropft werden. Wir haben aber da nichts zu rühmen, weil es ist nicht unsere Leistung, es ist Gnade. Also sei nicht stolz drauf, sondern sei eher dankbar dafür und demütig. Ja, wir brauchen auch nicht über die Israeliten nach dem Fleisch schimpfen, weil sie Jesus abgelehnt haben oder weil sie Jesus gekreuzigt haben oder sonst was. Das steht uns nicht zu, wir sind nicht die Richter. Und es kann der Tag kommen, wo auch der Herr ihnen die Verblendung wegnimmt und sie diesen Jesus auch voll und ganz erkennen. So steht es zumindest in der Bibel und so wird es dann auch sein. Gut, Jakobus 1,22 teilt uns auch noch eine wichtige Wahrheit mit. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, weil die sich selbst betrügen. Also wenn du jetzt meine Predigten immer wieder hörst oder Bibel liest oder ein gutes Glaubensbuch liest, dann mach nicht das Buch zu, vergiss wieder alles, sondern sieh zu, dass du darüber nachdenkst, dass es dir im Fleisch und Blut übergeht und dass du danach auch dauerhaft denkst und handelst. Dann betrügst du dich nicht selber, dann wirst du glückselig sein in deinem Tun. Das Gesetz, noch eine wichtige Wahrheit, weil da wird auch sehr oft diskutiert, 10 Gebote halten oder so. Das Gesetz ist beseitigt, Epheser 2,15. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Und da, was gibt es da noch daran zu rütteln und deuteln? Beseitigt ist beseitigt, oder? Und nicht ein Teil und einen anderen Teil nicht, sondern das Gesetz der Gebote in Satzungen komplett ist beseitigt. Römer 10, 4 sagt uns das Gleiche. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das Ende mit dem Gesetz. Wir brauchen es nicht mehr. Wir haben jetzt Jesus, wir haben was Besseres. Wir haben einen neuen Bund, wir sind aus Glauben gerechtfertigt, weil das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Hebräer 7, 18 und 19, da heißt es hier, dass das Gesetz, das Gebot, wegen seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit nichts geschafft hat. Und so haben sich die Juden damals mit dem Gesetz herumgeschlagen und haben versucht, alles zu halten, haben die Leute da mit dieses Joch aufgelegt, und wenn sie da irgendwie gesündigt haben, sind sie teilweise sogar gesteinigt worden, mussten alle möglichen Tiere als Opfer bringen und so weiter. Eigentlich eine furchtbare Sache, oder? Gott sei Dank hat Jesus da einen Schlussstrich gezogen. Es ist weggetan. Der Paulus sagt einmal, es ist ein Zuchtmeister gewesen, das Gesetz. Zur Erziehung, dass ja ein bisschen im Rahmen geblieben sind. Aber dann gibt es nicht mehr den Zuchtmeister. Die Anklage, das Gesetz, das hat uns angeklagt. Das hast du übertreten, hier hast du was falsch gemacht, da bist du ein Sünder. Es war nur Anklage. Aber diese Anklage gegen dich und mich wurde fallen gelassen. Ja, weil ein anderer eben diese Anklage auf sich nahm und verurteilt wurde zum Tod am Kreuz. Also, das Gesetz ist weg und jetzt gab es ein neues Gebot. Nicht das alte und ein neues, sondern das alte weg und ein neues ist gekommen. Das neue Gebot lautet, dass ihr einander liebt, weil ich habe euch geliebt, so könnt auch ihr einander lieben. Jetzt mit meinen Worten, Johannes 13, 34. Und so hat Jesus seine Liebe in unsere Herzen gelegt und wir können in Weisheit lieben. Ja, Weisheit gehört mit dazu, weil es gibt also eine komische Liebe. Die echte Liebe ist mit Weisheit gepaart. Das ist das Gebot des neuen Bundes, an ihn zu glauben und einander lieben. Denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Das ist die Sache. Gut, ich mache jetzt da einfach Schluss. Jetzt haben wir schon gleich eine Stunde und der Rest kommt dann online. Jetzt machen wir dann einen Lobpreis.